Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einem Roman, dessen Titel eigentlich schöne Assoziationen wachruft: Paradies und Römer. Aber Pustekuchen, wenn damit nur zwei Straßen in Stuttgart gemeint sind, die sich auch noch in einem Problembezirk kreuzen. Und wer da wohnt und aufwächst, der hat's nicht leicht. Und genau davon erzählt Patrick Findeis in diesem seinen neuen Roman. Alles dazu von ihm selbst. Patrick Findeis ist bei uns in der Lesart. Schön, dass Sie auch heute dabei sind. Der Schriftsteller Patrick Findeis kommt aus Heidenheim, hat den soliden Beruf eines Zahntechnikers gelernt und erst dann auf dem zweiten Bildungsweg zu den Büchern gefunden, am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert. Gleich sein erster Roman wurde beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb preisgekrönt. Das war 2008. Jetzt gibt es einen neuen dritten, Paradies und Römer. Patrick Findeis ist zu Besuch im Studio. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Findeis.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Sie sind schon länger in Berliner. Ihr Roman führt uns nun an Ihre Heimat, nach Baden-Württemberg, ins Schwäbische, genauer nach Stuttgart, wo sich an einer Straßenkreuzung Paradies und Römer begegnen. So heißen die beiden Straßen. Was ist das für eine Gegend, die Sie sich da ausgedacht haben?
Die Straßen sind eigentlich, also Paradies und Römer liegt eigentlich in Heidenheim, obwohl es das in Heidenheim nicht gibt. Die Figuren, eine der Figuren lebt zu Beginn des Romans in Stuttgart und trifft dort auf einen alten Freund aus der damaligen Siedlung. Und zusammen reisen sie dann nach Hause zu Paradies und Römer, zu der Siedlung. Das ist im Endeffekt ja so eine klassische westdeutsche Sozialsiedlung mit mehreren Wohnblocks. Da sind es genau vier, weil mir die Symmetrie gefallen hat, weil es die Siedlung gibt es nicht in echt, die habe ich mir ausgedacht. Aber ich glaube, so gut wie jeder kennt solche Orte.
Und in diesem Milieu treffen wir dann Frankie, Ferry, Danilo und Ellen. Wer sind diese vier?
Na, das sind ja vier ehemalige beste Freunde, die eben dort aufgewachsen sind in der Siedlung, die mit sehr unterschiedlichen Talenten auch zur Welt kommen. Ellen, die sehr intelligent ist und eigentlich Mathe-LK sehr gut steht und eigentlich diejenige ist, die am ehesten, wo alle denken, sie könnte den Sprung schaffen hinaus. Und Frankie ist dann der Stille eher, der mit reingezogen wird. Ferry ist auch eher so ein Draufgänger. Und dann gibt es eben Danilo, der ein bisschen älter ist, den sie an der Straßenecke kennenlernen, wo immer die gefährlichen Jungs rumstehen. Und der Frankie und Danilo zumindest so ein bisschen in den Halbschatten führt.
Wir lernen sie zunächst als Erwachsene kennen. Also Ellen ist da mit Danilo verheiratet, hat mit ihm drei Töchter, ist aber mit denen geflohen vor ihm, vornehmlich seiner ausgesuchten Gewalttätigkeit. Er ist inzwischen ein richtiger Gangster, also ein echter Brutalo, der für die serbokratische Wettmafia Geld eintreibt. Und da er nun denkt, dass er bald sterben wird wegen eines Tumors, bunkert er 350.000 Euro, um Ellen und die Töchter zu versorgen. Dazu muss er sie aber erstmal auftreiben, dann kidnappt er förmlich Frankie, der soll mitkommen, damit Ellen das Geld annimmt. Und dann, Herr Findeis, geht es wirklich hammerhart zur Sache. Was für ein Roman wollten Sie eigentlich schreiben? So ein Sozialdrama, ein Gangsterstück, ein Roadmovie? Was hatten Sie im Kopf?
Ach, über die 8 Jahre, die ich an dem Buch gearbeitet habe, da war der Roman sehr viel. Ich habe, als 2012 mein letzter Roman erschien, der sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen hat und wenig Lesungen, da habe ich sehr viel drüber nachgedacht. Und bei den 2 Lesungen, die ich hatte, wurde immer zu mir gesagt, Findeis, Sie sind doch eigentlich so ein ironischer, lustiger Typ. Warum schreiben Sie denn so einen depressiven Mist? Was heißt Mist oder warum schreiben Sie so depressive Sachen? Und dann dachte ich mir bei dem neuen Buch, das wird ganz anders. Und dann war das Komödie und dann war das so ein bisschen Krimi im Stile von Jacob Arjuni und hat über die 8 Jahre mehrere Verwandlungen durchgemacht, der Text, bis er irgendwann mal, natürlich wollte ich dann, auf eine Sozialstudie sollte es immer werden oder einfach eine Figurenstudie auch der sozusagen Abgehängten, wobei ich das Wort gar nicht so mag, einfach der von diesem System in eine bestimmte Schublade gedrückten Menschen, die auch Hoffnungen und Träume und Sehnsüchte haben und versuchen, die umzusetzen mit Mitteln, die sie gelernt haben, die dann teilweise bei Danilo eben die Mittel der Gewalt sind. Mhm. Und bei anderen eben andere Mittel.
Ich meine, dieser Danilo, das ist ein richtiges Vieh, ja? Also so jemand will man echt nicht begegnen. Und den Frankie, den haben Sie zum Zahntechniker gemacht. Das sind Sie selber von Beruf, Herr Findeis. Es gibt auch viel schwäbisches Lokalkolorit. Haben Sie sich für diesen Roman auch wieder ziemlich in die eigene Herkunft versenken müssen, oder?
Na, das mit dem Zahntechniker, ich mag immer, wenn Figuren was arbeiten in Büchern und wenn man sie auch bei der Arbeit betrachtet. Ich hatte in meinem ersten Roman einen Bauer, der in der Werkstatt immer so schnitzt und ich wollte dieses Wissen, das ich über die Zahntechnik habe, den Beruf, den ich schon lange nicht mehr ausübe, aber den wollte ich auch mal literarisch an den Mann bringen und einfach eine Figur haben, die das kann. Das fand ich irgendwie schön und deswegen, natürlich ist Schreiben immer auch Herkunft oder für mich zumindest immer auch ein bisschen Graben in der Herkunft. Die Figuren, Frankie, Danilo, Ferry und Ellen, das sind auch zum Teil Figuren, die ich kenne oder wo ich mir was abgeschaut habe, teilweise nur aus der Entfernung mal gesehen habe, aber es ist immer so ein Graben für mich.
Erzählt wird eben auch viel von früher, also wie die Figuren aufwachsen, wie sich alles entwickelt, die Familien, den Rückblenden. Und dafür haben sie, wie ich finde, einen ziemlich genialen Kniff gefunden, nämlich den Ferry als so Geist der Erzählung über dem Text schweben zu lassen. Der Ferry ist nämlich schon tot und der begleitet jetzt wie ein Schatten den Danilo und spricht immer mit ihm. Das schafft so ganz eine eigene erzählerische Möglichkeit. Ne? Wie sind Sie drauf gekommen?
Ja, Geist, wenn Sie das sagen, das ist gut. Das hatte ich mir dann auch gedacht. Der ist so der Geist der Siedlung sozusagen. Deswegen kann der auch noch nur mit Danilo kommunizieren, weil der Einzige ist, der da wirklich noch drin hängt. Und das kam, der Text war zuerst, hatte ich den in der ersten Person. Und als ich den dann umgeschrieben habe, die Perspektiven in die dritte Person, dachte ich mir, irgendwie will ich jemand, der da die Fäden in der Hand hat und der legitimiert, dass wir alles im Endeffekt sehen. Und dann fiel mir ein, dass Ferry zum Zeitpunkt, als wir die Figuren kennenlernen, sowieso schon tot ist. Und warum soll der dann nicht einfach alles erzählen und eben auch dem alles so einen persönlichen Touch geben und nicht einfach nur diese auktoriale Perspektive von ich kann alles erzählen, sondern eben auch einen sehr gefärbten Erzähler zu haben.
Ihr Buch war für mich so der Eindruck, Herr Findeis, es wirkt gar nicht wie Literatur, sondern wie so ein roh und auch blutig aus dem Leben gerissenes Stück. An einer einzigen Stelle wird es erkennbar literarisch. Da gibt es nämlich einen korrupten Polizisten, der auf Danilos Lohnzettel steht. Jonsson heißt der. Mhm. Und sein Kampfhund, eine argentinische Dogge, die heißt Uwe. Zitat, nach irgendeinem Schriftsteller, der auch so einen riesigen Kopf hatte. Meine Güte, Herr Findeis, Uwe Jonsson, der hätte sich bedankt.
Ja, wie es dazu kam, war, ich hatte mal vor Jahren, habe ich mal einen Film gesehen, der in Patagonien spielt, der heißt Bon Bon. Und da geht es um einen armen Arbeitslosen, der an der Straßenkreuzung so eine argentinische Dogge findet. Und der sitzt dann mit dem im Auto, das ist eine Aufnahme. Und dann sah ich diese Dogge und dachte, der sieht aus wie Uwe Jonsson. Und ich bin ein großer Fan von Uwe Jonsson und ein Verehrer. Und deswegen ist das eine Hommage und keinerlei kein bisschen disrespektierlich gemacht.
Es ist natürlich prima witzig für den, der es erkennt. Es noch was anderes. Es werden in Ihrem Roman, glaube ich, so circa 5 Stangen Zigaretten geraucht. Ja? Sogar im Krankenhaus wird gequarzt. Und interessanterweise stecken oder zünden die Figuren sich keine an, sondern sie brennen ihre Kippen an. Er brannte sich eine Zigarette an. Er ging raus und brennt sich eine Zigarette an. Gefühlt 3 auf jeder Buchseite. Ich hänge ja leider auch immer noch am Nikotin, Herr Findeis, aber ich habe diese Formulierung in 40 Jahren Raucherkarriere noch nie gehört. Hat man das bei Ihnen da unten im Süden so gesagt?
Na, das habe ich von einem zweiten literarischen Hausheiligen, den ich habe, von Wolfgang Hilbig, den ich Anfang der 2000er Jahre für mich entdeckt habe, als er den Büchnerpreis bekommen hat und ein Interview mit ihm sah und dachte, und damals hatte ich noch kein Abitur und wollte schreiben und dachte aber immer, ja, mit der mangelnden Bildung geht das nicht. Und dann sah ich da Wolfgang Hilbig diesen Kerl sitzen und reden und auch, ich weiß nicht, ob er geraucht hat, aber auf jeden Fall habe ich mir dann alle Bücher gekauft, die es gab. Und dort habe ich weiß nicht, ob er das immer schreibt, dass die Leute sich die Zigaretten bei ihm anbrennen, aber auf jeden Fall habe ich es daher und seitdem schreibe ich das auch so. Ich habe jetzt seit 5 Jahren aufgehört mit Rauchen, aber wenn ich wieder anfangen sollte, würde ich mir meine Zigaretten anbrennen.
Jetzt kriege ich aber echt die Motten. Das ist mal eine schöne Hommage an den großen Wolfgang Hilbig, Herr Findeis. Vielen Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Alles Gute Ihnen und für den neuen Roman Paradies und Römer. Jetzt im Liebeskind Verlag veröffentlicht. 208 Seiten, der Umfang 20 Euro der Preis. Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt wieder auf unsere Krimi-Bestenliste blicken. Jeden Monat veröffentlichen wir sie und aktuell auf Platz 9 eingestiegen ist der neue Roman der kanadischen Schriftstellerin Kanda Jane Dorsey. Drag Cop heißt das Buch. Man kennt natürlich die Bezeichnung von der Drag Queen, dem Mann in Frauenkleidung. Was aber ist ein Drag Cop? Sonja Hartl aus unserer Jury enthüllt uns, warum sich hinter diesem Roman mehr verbirgt als nur ein Krimi mit Gender-Sternchen.
Neue Krimis.
Drag Cop von Candace Jane Dorsey ist so ein Kriminalroman, bei dem vieles auf den ersten Blick ja beiläufig, regelrecht anheimelnd wirkt. Es gibt eine sehr witzige Katze und hinreißende Figuren, die untereinander überwiegend solidarisch sind. Dazu dann noch eine Ich-Erzählerin, die vieles ironisch und witzig kommentiert. Deshalb könnte man fast meinen, das hier sei ein gemütlicher LGBTQI-Krimi aus Kanada. Wären da nicht diese harte Sprache und die raue Lebenswirklichkeit der Figuren, in der sie aller Solidarität zum Trotz fest verankert sind. Im Mittelpunkt von Drag Cop steht die Ich-Erzählerin. Das ist eine namenlose, ambisexuelle, arbeitslose Sozialarbeiterin mit Geldsorgen. Und sie tut einer Freundin einen Gefallen und untersucht den Mord an deren Enkelin. Schon bald also steckt diese unfreiwillige Privatdetektivin ihre Nase in die Realitäten auf dem Straßenstrich. Sie ermittelt in queeren Clubs und stößt dann während ihrer Ermittlungen auf organisierten Drogenhandel, religiös begründete Hassverbrechen und groß angelegte Betrügereien. Deshalb verwundert es wenig, dass sie sich definitiv mehr als einmal mit den falschen Leuten anlegt. Das ist ja fast klassischer Privatdetektivenstoff, hier jedoch so geschickt erzählt, dass ich hingerissen war. Die Erzählerin pflicht Textbezüge und Anspielungen ein. Es gibt immer wieder Fußnoten, in denen sie ganze Diskurse zu allen möglichen aktuellen Themen pointiert zusammenfasst. Sie diskutiert schon mal Krimiregeln und erklärt, warum sie nun die Perspektive wechseln muss, um weiterzuerzählen. Denn wie sollten wir sonst erfahren, wie ihre strenggläubige, sehr heterosexuelle Cousine sich mal kurzerhand mit einem religiösen Extremisten anlegt? Durch diese sehr cleveren erzählerischen Spielereien, die ironischen Kommentare, die eingestreuten Absurditäten und die Komik hatte ich schon sehr viel Spaß an diesem Buch, das so ungemein leichtfüßig wirkt. Doch das alles geht über das Gefühl hinaus, erstklassig unterhalten zu werden, was ich wurde. Aber diese Erzählweise, diese Kommentare, diese Sicht aufs Leben ist eben auch die Strategie der Erzählerin, mit den Ungerechtigkeiten, mit dem Hass, dem Sexismus und der Gewalt in ihrem Leben und Alltag umzugehen, ohne daran zugrunde zu gehen. Und so entpuppt sich dann dieser ziemlich bunte Roman als ein sehr, sehr schlaues Lesevergnügen.
Drag Cop von Kanda Jane Dorsey. Erschienen bei Surkamp, übersetzt von Conny Lesch. 326 Seiten hat das Taschenbuch. Es kostet 11 Euro. Platz 9 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste im Februar. Auf unserer Website steht sie komplett. Und wenn Sie noch spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit einem neuen Roman einer hochdekorierten Autorin und Übersetzerin kaum überschaubar ist die Preisliste von Esther Kinski. Für ihren letzten Roman erhielt sie den Preis der Leipziger Buchmesse. Jetzt gibt es einen neuen, diesen Rombo, so der Titel. Und für uns hat der Kritiker Helmut Böttiger das Buch gelesen. Er ist im Studio. Rombo, Herr Böttiger, was ist denn das für ein Wort? Klingt irgendwie nach Süden.
Ja, es geht um den Süden, aber vor allem auch um den Abgrund des Südens. Rombo ist nämlich ein altes italienisches Wort für ein schreckliches Geräusch. Das Geräusch, das einem Erdbeben vorangeht. Etwas Fremdes, Bedrohliches. Und das kommt so aus einem furchterregenden Innern. Und Ausgangspunkt des Buches ist tatsächlich ein Erdbeben, das 1976 im Friaul in Nordostitalien stattfand.
Und dieses Erdbeben real, also bildet dann die Folie für eine Romanhandlung. Worum geht's da?
Ja, das Wort Romanhandlung kann natürlich irreführend sein als Bezeichnung. Im Mittelpunkt steht erstmal die Landschaft, die Eigenschaften des Terrains. Und das ist eine sehr schöne, poetisch spröde Sprache, wie die Gesteinsformationen, die geologischen Gegebenheiten dargestellt werden. Und diese Lieblichkeit der Landschaft kommt durch Materialverschiebungen. Esther Kinski verschiebt da das Poetische und das Geologische, Naturwissenschaftliche. Und das liest sich viel schöner, als wenn man das jetzt so abstrakt beschreibt, weil diese Beschreibung der Landschaft hat eine ganz eigene Poesie und das vermeintlich Paradiesische hat immer auch ein Potenzial für ein Erdbeben.
Und gibt es dann aber auch eine Geschichte mit Menschen?
Menschen kommen vor. Es gibt einzelne Kurzkapitel, in denen zum großen Teil das Erdbeben aus der Perspektive einzelner Protagonisten des Dorfes geschildert werden. Und diese Menschen kommen einem mit ihren Familiengeschichten durchaus nah. Die entwickeln sich langsam, erstmal von ganz außen, wie sie das Erdbeben erleben. Und dann kommt auch die Vergangenheit der einzelnen Personen zum Vorschein. Das ist alles überhaupt nicht romantisierend, obwohl die Arbeit im Berg und in dieser Landschaft natürlich sehr einfach und schlicht und harmonisch wirkt. Da gibt es dann einzelne Geschichten. Der Ziegenhirte Gigi ist früh traumatisiert. Die Mutter von Silvia, einer der Hauptpersonen, ist als Küchenhilfe ans Meer, in die Stadt, in den Tourismus gegangen und hat den Spitznamen Patti Bravo. Da gibt es dann auch irgendwelche Abgründe, die langsam auftauchen. Dann gibt es eine Person, die in Venezuela aufgewachsen ist, ein Junge, der mit seinem Vater aus Deutschland wieder zurückgegangen ist, weil es in Deutschland nicht funktionierte. Und so entwickeln sich Geschichten immer in Zusammenhang mit anderen Kurzkapiteln, die Landschaft beschreiben, die Tier- und Pflanzenwelt mit sehr spektakulären Geschichten, das Flussbett des Tagliamento, das im Sommer austrocknet, diese Karstlandschaft, die überall Staub hinterlässt. Und das lässt eine gewisse Form von Magie entstehen.
Jeden Preis der Leipziger Buchmesse, den ich vorhin erwähnt habe, bei Böttiger, den hat Esther Kinski für einen Roman erhalten, der hieß Hain, also H-A-I-N, ein Geländeroman, wie es im Untertitel dann heißt. Und im vergangenen Jahr bekam die Autorin zusammen mit Ulrike Dresner den Deutschen Preis für Nature Writing. Ich muss da jetzt eigentlich dran denken, so wie Sie das beschreiben mit der Natur. Also geht dieses Buch in diese Spur?
Ja, kann man schon sagen, obwohl bei so Begriffen wie Nature Writing bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil große Literatur lässt sich natürlich nicht so kategorisieren. Die Landschaft ist ein Hintergrund, vor dem sich dann ganz andere Dinge abspielen. Die Armut, das Ausgeliefertsein, das Schicksalhafte, das mit sehr sinnlichen Motiven verknüpft wird. Zum Beispiel am Tag des Erdbebens taucht an der Hauptstraße des Ortes eine schwarze Schlange auf, eine Carbon-Schlange, die so als Vorzeichen gedeutet werden kann. Es gibt Beschreibungen von Alltags- und Festritualen, die Sage von der Riba Pharonica, eine Meerjungfrau mit zwei Fischschwänzen. Und diese zwei Fischschwänze, die haben auch so was Unheilvolles. Wenn die sich bewegen, dann kommt es zu einem Erdbeben. Es gibt Lieder, die im Dorf dann gesungen werden, die das beschwören. Und das hat alles so auch ein bisschen etwas Archaisches. Das ist eine fatalistisch grundierte Gemeinschaft. Man merkt den Übergang vom Italienischen zum Slawischen. Jugoslawien ist direkt hinter dem Monte Canin, der alles überblickt und eine große Rolle spielt. Also das ist schon alles zusammen, die Menschen, das Schicksal, die Landschaft und entwickelt eine eigene Poesie.
Schwer gepackt scheint der Rezensent. Vielen Dank, Helmut Böttiger, über Rombo, den neuen Roman von Esther Kinski, erschienen im Surkamp Verlag mit 264 Seiten für 24 Euro. Und mehr dazu wie immer online unter www.deutschlandfunkkultur.de. über den Friedensappell von über 350 Kunstschaffenden aus aller Welt an Politik, an die Politik im Ukraine-Konflikt haben wir schon mehrfach berichtet. Seit letzter Woche ist der Aufruf veröffentlicht. Vor zwei Tagen hat nun der Schriftsteller Eugen Ruge in der Süddeutschen Zeitung sich dazu geäußert und den Unterzeichnerinnen Kriegstreiberei vorgeworfen. Heute hat hier im Deutschlandfunk Kultur der Büchnerpreisträger Durst Grünbein dazu Stellung genommen.
Wenn man diesen Aufruf liest, da ist überhaupt keine Formulierung, die auf eine Kriegsbefürwortung hindeutet. Das ist regelrecht sogar eine böswillige Unterstellung. Ja, es geht nur darum, die Ukraine der Solidarität zu versichern und sehr deutlich auszusprechen, dass die russische Seite jetzt hier seit einigen Wochen einen sehr aggressiven Kurs fährt und zum ersten Mal tatsächlich mit vielleicht kriegerischen Maßnahmen droht. Wir wissen es ja noch immer nicht. Wir wissen nicht, ob Putin eigentlich nur blufft. Aber wir wissen von dieser Truppenkonzentration, und das ist schon länger für die Ukraine, dieses betroffene Land, eine Stresssituation. Ein einseitiger Akt der Aggression bereits jetzt. Und nur dagegen verwahren sich die Unterzeichner. Hier hat niemand den Krieg befürwortet. Das Hauptstichwort, und das fällt bei Herrn Ruge dann doch leider nicht, ist eben der Passus, es geht um das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und in den Budapester Verträgen ist es ja auch von der russischen Seite damals der Ukraine zugesichert worden. Die Ukraine ist ein souveräner Staat, dessen Territorium bereits jetzt schon verletzt wurde. Wir bleiben mal bei der Krim-Annexion. Und nun kommt der nächste Schritt. Es ist immer verdächtig, wenn Goliath sich bedroht fühlt. Ja, also Russland ist in der Goliath-Position. Natürlich ist Russland unendlich viel stärker, auch militärisch mächtiger als die kleine Ukraine. Mir ist aber noch einiges anderes aufgefallen in der Stellungnahme von Eugen Ruge. Es sind unter anderem Vergleiche, die seltsam schief sind. Also ich glaube nicht, dass wir die Situation mit der von 1914 vergleichen können. 1914 war tatsächlich in Europa eine Situation, wo mehrere Völker sozusagen eine nationalistische Aufwallung zugleich haben und euphorisch in den Krieg ziehen. Was wir hier erleben, ist ein ganz anderes Datum. Das ist etwa eher vergleichbar mit Deutschland im Jahre 37, 38, 39, wo tatsächlich die hitlerische Politik ja auch sich darum drehte, die Volksdeutschen in den Nachbarländern quasi heimzuholen oder zu schützen. Vermeintlich wurde auch denen gedroht, denken wir an die Sudetendeutschen und so weiter. Und dieses Schema sehe ich hier. Also an irgendeiner Stelle sprach Putin sogar mal vom Genozid. Und das hat mich damals sehr erschüttert, weil ich weiß, wenn diese Rhetorik aufkommt, dann fallen auch alle möglichen Hemmungen. Die andere Frage ist auch, die fragen sich zum Beispiel Ukrainer länger schon, was sind das für Ansprüche Russlands? Was für Garantien will Russland? Also das hat eher vielleicht mit einer Paranoia zu tun, des Kreml-Herrschers, wie ich glaube. Denn niemand will Russland angreifen, niemand will Russland umzingeln.
Durst Grünbein zum Ukraine-Konflikt und zur Kritik von Eugen Ruge am Aufruf der Künstlerinnen und Künstler. Das ganze Gespräch hören Sie auf unserer Audiothek von Deutschlandfunk Kultur und wir verfolgen das Thema natürlich weiter.
Straßenkritik.
Ich bin Martin, ich bin 41, bin aus Holland und ich arbeite als Schriftsteller, Künstler, Illustrator. Und ich lese gerade ein Buch von Tjitske Jansa, ein niederländischer Dichter, Frau, ein weiblicher Dichter. Und das Buch heißt Het moest maar eens gaan sneeuwen. Übersetzt, es sollte mal wieder schneien. Er ist sehr, ziemlich romantisch und empfindlich, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Es sind so Gedichte viel über ihre Kindheit. Ich glaube, sie ist aufgewachsen so von Pflegeheim und Pflegeeltern. Immer so ein bisschen auf der Suche nach einem Zuhause, nach Liebe und nach einer Festigkeit. Und darüber gehen dann auch die Gedichte und ich glaube auch diese Gefühle. Es ist einfach toll, einfach mal so durch so eine Brille einfach das Leben zu betrachten. Weißt du, so jeder Buch ist einmal so eine Brille oder so für mich. Und dass man auch mal so die Welt anschauen kann und man entdeckt dann selbst auch immer so neue Sachen, glaube ich, so im Alltag, im Leben. Und ja, das ist schön.
Ja, und das war... Schön, auch diese Stimme zu hören. Aus den Niederlanden in Berlin haben wir unseren Straßenkritiker Martin getroffen, der uns Gedichte seiner Landsfrau Tjitske Jansen ans Herz legt. Eine der bekanntesten jungen niederländischen Dichterinnen. Man muss allerdings die Sprache können. Das Buch gibt es noch nicht in Übersetzung. Es sollte mal wieder schneien, würde sie heißen. Das Original gibt es im Taschenbuch mit 43 Seiten für 15 Euro. Online finden Sie es leicht. Einfach Tjitske Jansen eingeben. Wie immer am Freitag lassen wir uns jetzt gute Bücher empfehlen. Heute von dieser Kollegin aus dem Buchhandel. Alexandra Messerschmidt ist am Telefon von der Buchhandlung am Markt in Hildburghausen in Thüringen. Guten Tag, Frau Messerschmidt.
Guten Tag.
Waren Sie auch enttäuscht, als es vorgestern hieß, keine Buchmesse in Leipzig?
Ja, also dazu kann ich nur sagen, passend zu meinem ersten Buchtipp, das war schon ein kleiner Weltuntergang. Man hatte eigentlich fest damit gerechnet und eine Woche vorher ist es ja auch nochmal beteuert worden, dass alles stattfindet und man hat sich, sage ich mal, schon vorbereitet, Kollegen zu treffen. Und in den Jahren vor Corona, muss ich sagen, bin ich mit vielen meiner Kunden manchmal mit 3 Bussen zur Buchmesse gefahren, habe das für die Leute organisiert und ich hatte schon viele, viele Anfragen, ob wir jetzt endlich wieder starten können. Die Leute waren ganz euphorisch. Ich habe dann schon immer ein bisschen abgebremst, weil ich für mich entschieden hatte, keine Reise für eine große Gruppe zu organisieren. Und ja, es hat sich herausgestellt, meine Vorsicht war richtig und die Leute sind natürlich sehr enttäuscht. Mhm.
Dann hoffen wir wirklich aufs nächste Jahr. Ich meine, das ist ja wirklich eine schöne Vorstellung, Sie sozusagen im Bus, im Literaturbus nach Leipzig.
Ja, wir haben da sogar schon mal eine Autorin mit dabei gehabt, die dann während der Fahrt nach Leipzig eine Lesung im Bus gemacht hat. Und so. Und rückwärts gab es immer einen kleinen Prosecco und Frau die Messer, Damengesellschaften Frau haben sich sehr amüsiert.
Ja, wir waren natürlich auch geplättet und bei uns fällt ja jetzt auch alles aus, aber wir verabreden uns, Frau Messerschmidt, im nächsten Jahr, da kommen Sie mit Ihrem Literaturbus zu unserem Stand und dann trinken wir ein Glas Sekt in der Lesart. Was halten Sie davon?
Sehr gut. Und ich nehme an, dass einige meiner Kunden auch gerade zuhören und die werden Sie beim Wort nehmen.
Auf jeden Fall. Ich bringe ein Fläschchen mit. Aber jetzt kommen wir zu Ihren Buchtipps. Und ja, Sie haben es schon annonciert, Weltuntergänge. Ein Klett-Kinderbuch haben Sie ausgesucht. Die besten Weltuntergänge, veröffentlicht von Andrea Paluch. Denkt man ja nicht gerade so für Kinder, Weltuntergänge. Was ist denn das? Was hat Ihnen da so gefallen?
Ja, also das ist quasi ein Bilderbuch für die ganze Familie und es werden 12, Utopien entworfen, wie sich unsere Welt entwickeln kann. Na, also zum Beispiel eine Welt, in der alle Tiere frei sind. Da gibt es dann zum Beispiel ein Schlachtmuseum. Es ist ein kurzer Text zu dieser Utopie und dann tolle Illustrationen. Und die Illustrationen, die Farben zeigen auch immer schon die Stimmung. Ist es eine positive Entwicklung, die Welt nimmt, oder ist es eher negativ, wenn ich schaue zum Beispiel, wenn ein Sonnenstrahl tötet, ist ein dunkles Bild, ne? Alles ist verhüllt. Ja, das sind so eben 12 Utopien und ich sag mal, ja, wohin wird sich unsere Welt entwickeln? Also das regt an zum Gespräch mit Kindern, mit Erwachsenen. Das ist ein Buch für die ganze Familie.
Und es ist im Klett-Kinderbuch erschienen. Jetzt gehen wir zu Ihnen nach Thüringen, Frau Messerschmidt. Zu Gefunden, meine Thüringer Autoren, ein Buch des Kollegen Thorsten Unger, Literaturjournalist beim Mitteldeutschen Rundfunk, ganz quirliger, auf vielen Kanälen präsenter Literaturfex. Was und wen hat er denn hier gefunden, der Herr Unger? Und warum gefällt es Ihnen, Frau Messerschmidt, anscheinend so gut?
Ja, ich habe es auch gefunden. Also nicht nur die Leser sind enttäuscht, dass die Buchmesse nicht stattfindet. Dieses Buch ist auch in einem kleinen, feinen Sachbuchverlag erschienen. Der ist eine Entdeckung. Und auch diese kleinen Verlage, für die ist es schwer. Ne? Also die wurden halt auf solchen Messen sichtbar, konnten vom Leser entdeckt werden, weil sie oftmals vielleicht in den Buchhandlungen nicht zu finden sind. Und deswegen ist es eben auch gerade für diese kleinen Verlage, ja, traurig, dass die Messe abgesagt worden ist. Und deswegen habe ich mir auch diesen Verlag ausgesucht, den Friedrich Mauke Verlag, und dieses Buch gefunden. Also ich habe es quasi auch gefunden, passend zum Titel. Und es ist quasi für mich war es wie ein Besuch einer Ausstellung. Der Herr Unger stellt seine Autoren, die für ihn, sage ich mal, wichtig sind und auch alle, was mit Thüringen zu tun haben, in irgendeiner Art und Weise entweder dort gelebt, gewirkt, geboren, gestorben sind. Und es ist wie eine kuratierte Ausstellung. Und ich habe mir mal quasi ein Ausstellungsstück ausgesucht und das ist die Sidonia Hedwig Zeunemann. Sie ist im Januar 1711 in Erfurt geboren und sie war quasi eine Vorreiterin der Frauenbewegung und auch etwas utopisch, denn sie, Vorreiterin im wahrsten Sinne des Wortes, sie war eine gute Reiterin und ist in Männerkleidern geritten zu dieser Zeit und hat viele Gedichte geschrieben und einen Ausspruch möchte ich kurz mal zitieren. Ihr Männer, bildet euch nicht ein, als ob Vernunft, Verstand und aufgeklärter Sinn soll euer Eigentum und Erbrecht sein. Nein, wahrlich, der das Firmament gesetzt, der hat das Frauenvolk nicht minder hochgeschätzt. Also, eine Vorreiterin der Frauenbewegung, ja, und so kann man viele Autoren entdecken, Bekannte, Unbekannte, und man kann immer wieder durch diese Ausstellung gehen, ja, und sich diese Ausstellungsstücke anschauen oder lesen, ja.
Und dieses Buch, Gefunden, meine Thüringer Autoren von Torstunger, gibt es im Friedrich-Mauke-Verlag. Und danke, Frau Kleinschmidt, auch für diese Lanze für die kleinen Verlage. Auch wir hier im Deutschlandfunk Kultur haben gestern hier dazu ein Gespräch geführt. Jetzt haben wir noch ganz kurz Zeit für Ihren dritten Tipp. Wir hier draußen, eine Familie zieht in den Wald, von einer Autorin, Andrea Helskow heißt sie. Was ist
ja,
das für ein Buch?
Eine Dänin. Das Buch ist 2017 das erste Mal erschienen. Und sie beschreibt darin, hat sie das mit ihrer Familie gemacht, weil sie gespürt hat, und das ist ja das, was wir, glaube ich, auch jetzt spüren, man hat so eine Ahnung, dass irgendwas falsch läuft und man weiß nicht, was kommt und wo sich eben die Welt hin entwickelt. Und sie ist mit ihrer Familie, hat beschlossen, dann so nicht mehr mitzumachen und ist in den schwedischen Wald gezogen, in eine Hütte. Und hat eben dort versucht, ohne Wasserleitung, ohne Strom, mit ihrem Mann und ihren vier Kindern da ein anderes Leben zu leben. Also auch ein bisschen so utopisch, ein anderer Lebensentwurf. Und sie beschreibt in dem Buch quasi ja die schönen Momente, aber auch die schwierigen, ne? Also es ist sehr romantisch, aber es ist natürlich auch ein hartes Leben so im Wald. Und das war sehr spannend und wo der Mensch eben auch an seine Grenzen kommt. Ne?
Und dieses Buch, Wir hier draußen, eine Familie zieht in den Wald von Andrea Helskow, ist bei Bertelsmann Taschenbuch BTB erschienen. Alle Bücher wurden uns empfohlen von Alexandra Messerschmidt von der Buchhandlung am Markt in Hildburghausen. Schönen Dank, Frau Messerschmidt, auf Wiederhören dafür. Wir hören uns natürlich wieder auf jeden Fall im Laufe des nächsten Jahres, aber dann in Leipzig.
Dann sind wir
richtig schick verabredet mit ihren Kunden und Kundinnen. Das wäre wirklich klasse. Also, Dankeschön. Tschüssi, ne?
Ja, vielen Dank.